Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ich habe keine Ahnung, wie ihr die Woche ohne uns überstanden habt, aber da sind wir wieder. Heute ist eine neue Folge für euch am Start. Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Mit mir, ich bin Tanina und hallo Peter natürlich.
Ja, ich bin auch am Start in der wunderbaren heißen Ferienzeit und darum haben wir für unsere Folge 127 auch den passenden Titel gefunden, nämlich das immer noch 17. Bundesland Mallorca.
Ja, und den haben wir uns nicht einfach lustig ausgedacht, sondern dieser Fall spielt auf Mallorca. Bevor wir auf die Insel düsen, haben wir eine Hörermail von der Tamara. Hallo liebes Team von Tatort Krankenhaus. Ich höre euren Podcast regelmäßig und ich habe eine Frage, die wahrscheinlich viele Betroffene beschäftigt. Tamara, du machst uns neugierig. Sie fragt, warum dauern Gerichtsverfahren, insbesondere nach vermuteten Behandlungsfehlern, oft so unglaublich lange? Ja, dann bist du oft bei uns, Tamara, weil, also ich kann mich hier an Zeiträume erinnern. Ich glaube, wir waren auch schon mal bei einem Fall, waren wir da schon mal bei über 20 Jahren?
Ja, wir waren schon bei über 20 Jahren. Wir haben auch etliche Fälle, die 10 und mehr Jahre gedauert haben. Das ist sehr, sehr lang, das ist richtig, aber es sind ja auch oft sehr komplexe Fälle und man denkt, es passiert über Monate nichts, aber im Hintergrund passiert doch eine ganze Menge, weil es werden ja regelmäßig medizinische Sachverständige beauftragt und die müssen sich erstmal durch die Patientenakten wälzen. Und es ist ja nicht selten, dass wir Patienten Dokumentationen haben, die viele hundert, mitunter über 1000 Seiten ausmachen. Und bis das allein gelesen ist, dauert natürlich, weil das sind ja keine hauptberuflichen Gutachter, sondern das sind zumeist Ärztinnen und Ärzte, die ja noch klinisch tätig sind oder in eigener Praxis tätig sind, die das nebenbei machen müssen und die nicht von morgens 8 bis abends 8 daran sitzen können, ein Gutachten zu erstellen.
Und die haben ja wahrscheinlich nicht nur ein Gutachten auf ihrem Schreibtisch
genau,
liegen.
Genau, das kommt hinzu. Ne? Oftmals ist das dann nach Feierabend oder am Wochenende und das dauert einfach ein Stück weit. Es ist aber auch tatsächlich so, dass ja die Justiz personell sicherlich unterbesetzt ist in vielen Bereichen und gerade im Arzthaftungsrecht ist es so, dass es vielleicht noch mehr Kammern bei den Landgerichten geben sollte, weil die ja sehr, sehr umfangreich sind und dann wäre es schön, wie es beispielsweise in München gibt oder in Berlin. Gut, das sind die großen Städte, da gibt es dann mehrere Kammern für Arzthaftungsverfahren oder bei den Oberlandesgerichten in Hamm beispielsweise haben wir 2 Senate für Arzthaftungssachen. Dann geht es dann doch ein Stück weit schneller. Aber die Verfahren dauern, gerade wenn sie durch die Instanzen gehen. Und ich habe schon öfters mal gesagt, je größer die Schadenssumme, um die es geht, umso länger dauert im Regelfall ein Verfahren, weil die Versicherer ja auch das dann durch die Instanzen bringen wollen, immer in der Hoffnung, dass sie vielleicht von einer Zahlungspflicht befreit werden von der nächsten Instanz, ist ja auch ihr gutes Recht, das so zu machen. Und dann dauern Verfahren sehr, sehr lange. Ich hoffe, es wird sich irgendwann mal ändern.
Aber wo würdest du denn ansetzen? Gäbe es so einen Hebel, den du so im Kopf hättest, wo du sagen könntest, ey, das müsste man vielleicht mal ändern?
Ja, erstmal personell aufstocken. Das ist natürlich immer eine Forderung, die leicht ausgesprochen und schwer umzusetzen
ja,
ist.
Ja, wir sind jetzt einfach mal im Schlaraffentraumland.
Dann wäre es gut, wenn es Gutachter geben würde, die das hauptberuflich machen. Auf der anderen Seite fehlt ihnen dann die praktische Erfahrung, also die klinische Erfahrung ist immer noch sehr, sehr bedeutsam. Es gibt ja auch Gutachter, die jetzt früher klinisch tätig waren und das seit vielen Jahren nicht mehr machen und dann aber noch als Gutachter zur Verfügung stehen. Ob die immer auf dem neuesten Stand sind, weiß ich nicht. Wir hatten auch mal einen Gutachter, erinnere ich mich, der war, glaube ich, Mitte 80, 85, gerichtlich bestellt und der war schon 20 Jahre außer Dienst und der war jetzt nicht mehr auf dem Stand, wie er sein sollte, ne, weil er einfach die Erfahrung von vor 20 Jahren und davor hatte. Es ist schwierig, da hauptberufliche Gutachter ins Leben zu rufen. Also das hat Vor- und aber auch deutliche Nachteile. Es ist schwierig, wie man das beschleunigen kann. Also wichtig ist, dass die Kammern und Senate wirklich nur Arzthaftungsrecht machen. Es ist ja bei vielen Gerichten immer noch so, dass die noch ein weiteres Rechtsgebiet oder 2, 3 weitere Rechtsgebiete noch begleitend machen müssen. Das hemmt natürlich auch. Und das wäre sicherlich auch eine Art der Beschleunigung. Was keine Beschleunigung ist, ist die Übertragung auf den Einzelrichter. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber diskutiert. In Arzthaftungssachen ist es ja regelmäßig und das ist auch gut so, dass die Kammer in voller Besetzung, also alle drei Berufsrichter oder auch der Senat, alle drei Berufsrichter entsprechend entscheiden. Man kann das auf den Einzelrichter übertragen. Dann ging es natürlich schneller, wenn es alles Einzelrichterentscheidungen wären, aber das halte ich in Arzthaftungsverfahren, und das sieht der BGH genauso, an sich nicht für angezeigt. Darum muss man einfach, um die Qualität auch zu bewahren der Entscheidungen, ein Stück weit längere Verfahren in Kauf nehmen.
Also ich kann deine Ausführungen auf jeden Fall verstehen. Tamara, du mit Sicherheit auch. Ich kann aber auch Tamaras Frage verstehen, weil wenn man das jetzt mal vergleicht mit irgendwie der freien Wirtschaft, also wenn da manche Projekte oder manche Dinge, also ich warte ja auch nicht 20 Jahre auf den Termin beim Friseur. Also das Einzige, was mir noch als Vergleich einfällt, ist in der ehemaligen DDR, bis dann mal der Trabi vor der Tür stand. Das hat ja auch viele Jahre gedauert. Ist kein guter Vergleich, ich weiß, aber ja, man kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass da ja nun wirklich eine Menge dran hängt. Aber Jahrzehnte, das ist schon ein harter Brocken, wenn sich da so ein Prozess oder Vergleiche so lange ziehen. Also für Betroffene fühlt sich diese Zeit wahrscheinlich wie so ein zweites Leid an, ne? Während Juristen und Sachverständige da um die medizinischen Details ringen. Da leben Patientinnen und Patienten ja jahrelang mit ihren gesundheitlichen Einschränkungen, vielleicht auch mit finanziellen Sorgen. Und ja, der Ungewissheit, ob sie jemals eine Antwort erhalten.
Viele sind einfach auf die Gelder, die dann vielleicht hoffentlich später ausgeurteilt werden, viel früher angewiesen, ne, um vielleicht wieder gesund zu werden. Sie können nicht zusätzlich eine Physiotherapie bezahlen oder den Sportrollstuhl sich kaufen oder was auch immer. Da muss einfach mitunter schneller entschieden werden, damit denjenigen, die es wirklich brauchen, die darauf angewiesen sind, auf die Gelder,
ja,
dass denen wirklich geholfen wird und die nicht 10 Jahre warten müssen. Ne? Und das ist, glaube ich, wirklich ein Appell, in diesen Verfahren schneller zu urteilen und das irgendwie zu beschleunigen und die vielleicht voranzustellen und den Gutachter zu sagen, das ist jetzt ein A-Fall, der muss schneller bearbeitet werden als ein B-Fall, wo vielleicht ein Zuwarten noch eher vertretbar ist.
Also wir drücken jetzt auf jeden Fall aufs Gaspedal. Es geht los mit unserem heutigen Fall. Da sollte er jetzt ja nicht auch noch 10 Jahre drauf warten. Es geht heute um Antje. Sie ist 38 Jahre alt, arbeitet freiberuflich als Fotografin und in ihrem Beruf ist sie sehr viel im Ausland unterwegs, wird oft für große Fotostrecken gebucht. Mit der Kamera in der Hand erzählt sie Geschichten und erlebt auf einer Wanderung auf Mallorca plötzlich selbst eine, die sie noch eine ganze Weile gesundheitlich beschäftigen wird. Es ist Juni, Traumwetter auf der Urlaubsinsel. Antje erkundet die Serra de Tramuntana. Das ist ein etwa 90 Kilometer langes Gebirge, das zum UNESCO-Welterbe gehört und es liegt im Nordwesten der Insel. Sie ist gerade auf einem schmalen Wanderweg unterwegs, hat ihre Kamera und ihre Objektive in Taschen um sich hängen, also sie ist schon gut bepackt, biegt um eine Kurve und plötzlich steht vor ihr ein wilder, offensichtlich wilder, großer, grauer Hund. Antje erschrickt, sie weicht zurück, verliert auf dem schmalen Weg den Halt und stürzt einen steilen Abhang hinunter. Antje hat noch Glück im Unglück, denn zwei Wanderer hören ihre Hilfeschreie und können die Rettungskräfte informieren. Als sie Antje erst versorgen, sieht es zunächst nach mehreren, aber beherrschbaren Verletzungen aus. Sie hat Platzwunden am Kopf. Und weil Antje nur schwer Luft bekommt, vermuten sie außerdem eine Prellung der Lunge. Im Krankenhaus später stellt man fest, dass sich Antje einen Lendenwirbel gebrochen hat. Die Ärzte auf Mallorca untersuchen ihre Wirbelsäule mit einem CT. Das Ergebnis klingt erstmal beruhigend. Der Bruch gilt als stabil.
Der Bruch gilt als stabil. Das klingt erstmal nach einer guten Nachricht, denn nicht jeder Wirbelbruch muss operiert werden. Wenn ein Bruch stabil ist, bedeutet das zunächst, dass die Wirbelsäule ihre tragende Funktion noch erfüllt und das Rückenmark nicht unmittelbar gefährdet ist.
Antje bekommt im Krankenhaus ein Stützkorsett. Ihre Kopfverletzungen werden versorgt. Und wenige Tage später organisiert der ADAC den Rücktransport nach Deutschland. Zu Hause angekommen wird sie in die Uniklinik ihrer Heimatstadt gebracht und dort übernimmt ein erfahrener Unfallchirurg die weitere Behandlung. Auch hier wird ihre Wirbelsäule noch einmal gründlich untersucht. Das CT bestätigt zunächst den Eindruck der Ärzte auf Mallorca. Der zweite Lendenwirbel ist gebrochen. Das Rückenmark selbst scheint aber nicht eingeengt zu sein. Die Ärzte raten zur Operation. Sie erklären ihr, dass der gebrochene Wirbel mit Schrauben und Stäben stabilisiert werden soll. Antje fühlt sich sehr gut aufgeklärt von den Ärzten und vertraut ihnen. Die Operation werde auf einem speziellen Carbon-Operationstisch durchgeführt, also Hightech.
Kann man so sagen, ja. Der Vorteil ist, dass Röntgenstrahlen praktisch ungehindert durch die Tischplatte hindurchgehen. Der Operateur kann also während der gesamten Operation immer wieder kontrollieren, ob die Schrauben exakt dort sitzen, wo sie hingehören. Gerade an der Wirbelsäule geht es oft um wenige Millimeter, denn direkt neben den Schrauben verlaufen die Nervenwurzeln und die sollte man gefälligst nicht tangieren.
Na, der Carbon-Tisch ist aber auch keine Wunderwaffe. Entscheidend bleibt, wie die Bilder interpretiert werden und ob auf Auffälligkeiten reagiert wird. Und genau darin liegt für Antjes Geschichte die eigentliche Brisanz. Man klärt Antje auch über mögliche Risiken auf. Bei dem Eingriff können, wie du sagst, zum Beispiel Nerven verletzt werden, auch Lähmungen sind möglich. Und solche Hinweise stehen auf fast jedem Aufklärungsbogen für Wirbelsäulenoperationen. Das ist Standard, gehört da. Steht drin.
Genau, das ist zunächst einmal völlig normal. Vor jeder Operation müssen Ärzte auch über seltene Komplikationen aufklären. Das bedeutet aber nicht, dass diese Risiken tatsächlich eintreten oder einfach hingenommen werden müssen. Entscheidend ist später immer die Frage, ist die Operation nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt worden?
Am 20. Juni wird Antje operiert. Die Chirurgen stabilisieren ihren gebrochenen Lendenwirbel mit Schrauben und einem Fixateursystem. Während der Operation werden immer wieder Röntgenaufnahmen angefertigt. Und im Operationsbericht heißt es später, die Schrauben lägen in korrekter Position. Damit müsste eigentlich alles gut sein. Schon einen Tag nach dem Eingriff wird dann noch einmal ein CT gemacht. Und in dem Befund fällt eine Formulierung auf. Dort ist jetzt von einer leicht nach innen gerichteten rechten unteren Schraube die Rede. Gleichzeitig leidet Antje bereits unter heftigen Schmerzen im rechten Bein. Die Schmerzen ziehen sich bis in den Oberschenkel und später kommen auch Beschwerden in der Leiste hinzu. Für Antje ist das in dem Moment schwer einzuordnen. Nach der Wirbelsäulen-OP hat sie mit Rückenschmerzen gerechnet. Vielleicht auch damit, dass jede Bewegung erstmal wehtut. Aber warum denn jetzt ausgerechnet ihr Bein? Als sie die Ärzte darauf anspricht, bekommt sie diese Erklärung. Die Beschwerden hätten vermutlich nichts mit den eingesetzten Schrauben zu tun. Antje erinnert sich später an einen Begriff, der ihr damals genannt wurde, und zwar Jeans-Syndrom.
Ja, das sogenannte Jeans-Syndrom ist eigentlich ein eher umgangssprachlicher Begriff. Gemeint ist ein Hautnerv am äußeren Oberschenkel, der zum Beispiel durch eine sehr enge Jeans, einen straffen Gürtel oder auch durch Übergewicht unter Druck geraten kann. Und die Betroffenen beschreiben dann Brennen, Kribbeln oder ein taubes Gefühl an der Außenstelle des Oberschenkels. Das Problem dabei, genau solche Beschwerden können aber auch andere Ursachen haben. Deshalb muss man nach einer Wirbelsäulenoperation immer genau hinschauen, was hat sich wirklich zugetragen und was ist die Ursache?
Bei Antje verschwinden die Schmerzen auch in den nächsten Tagen nicht. Sie beschreibt nach wie vor ein taubes Gefühl im rechten Oberschenkel und die Beschwerden strahlen weiter aus. Trotzdem wird zunächst kein Zusammenhang mit der Operation gesehen. Als Antje knapp 2 Wochen nach dem Eingriff zur Nachkontrolle erscheint, sieht die Operationswunde gut aus. Die Fäden werden entfernt. Doch sie berichtet erneut von einem seltsamen Gefühl im Bein. Der rechte Oberschenkel fühlt sich für sie an, als wäre der ja irgendwie eingeschlafen.
Und das ist ein wichtiger Hinweis. Wenn Patienten nach einer Wirbelsäulenoperation über Taubheitsgefühle oder brennende Schmerzen berichten, muss man immer auch an eine Reizung oder Verletzung eines Nervs denken. Denn Nerven versorgen ganz bestimmte Hautareale und Muskelgruppen. Anhand der Beschwerden kann man oft schon ziemlich genau eingrenzen, welcher Nerv tatsächlich betroffen sein könnte.
Antje hofft, dass das jetzt schon irgendwie besser wird. Vielleicht braucht ihr Körper einfach Zeit. Und sie beginnt eine Reha. Dort arbeitet sie täglich daran, wieder auf die Beine zu kommen. Und tatsächlich, die Schmerzen werden weniger. Allerdings, und das stellt sich erst später heraus, nicht deshalb, weil sich ihre Wirbelsäule erholt, sondern weil Antje wegen einer anderen Erkrankung Cortison bekommt. Das wisst ihr bestimmt, ein Medikament, das Entzündungen hemmt und dadurch möglicherweise auch die gereizte Nervenwurzel kurzfristig beruhigt. Kaum endet diese Cortisonphase, sind die Beschwerden auch schon wieder da. Inzwischen beginnt Antje selbst zu zweifeln, also kann das jetzt ja alles noch normal sein? Und deshalb sucht sie eine zweite Meinung und ein Orthopäde untersucht sie. Kurz darauf wird sie zu einem Neurologen überwiesen und da passiert etwas Entscheidendes. Der Neurologe schaut sich nicht nur Antje an, sondern er wirft auch nochmal einen genauen Blick auf die letzten CT-Bilder. Und dabei fällt ihm das auf, was schon einmal kurz vorher erwähnt wurde. Eine der Schrauben, mit denen ihre Wirbelsäule stabilisiert wurde, sitzt nicht ganz dort, wo sie eigentlich sitzen sollte. Also sie ist leicht nach innen gerichtet und genau dort, wo die empfindlichen Nervenwurzeln aus dem Rückenmark austreten.
Kurze Erklärung dazu. Also die Schrauben werden durch sogenannte Pedikel in den Wirbel eingebracht. Das sind stabile Knochenbrücken. Ziel ist es, die Schraube komplett innerhalb dieses Knochens zu platzieren. Gerät sie zu weit nach innen, kann sie in die Nähe einer Nervenwurzel kommen. Schon wenige Millimeter können ausreichen, um einen Nerv dauerhaft zu reizen und zu schädigen.
Ja, für Antje ist das jetzt zum ersten Mal eine Erklärung, die zu ihren Beschwerden passt. Es ist also offensichtlich keine Einbildung und auch keine zu engen Jeans. Der Neurologe empfiehlt, die Schraube wieder zu entfernen. Doch bevor ein zweites Mal operiert wird, wollen die Ärzte möglichst sicher sein. Es folgen weitere Untersuchungen, noch ein MRT, noch mehr Gespräche. Schließlich fährt Antje in eine Fachklinik und stellt sich dort einem Neurochirurgen vor. Auch er sieht sich die Bilder an und kommt unabhängig zum selben Ergebnis. Er empfiehlt ebenfalls, die Schraube sollte entfernt werden. Im August, gut 10 Wochen nach der ersten Operation, ist es dann soweit, die Schraube wird herausgenommen. Und dann passiert etwas, womit Antje schon gar nicht mehr gerechnet hat. Schon kurz nach dem Eingriff verschwinden die Schmerzen im Bein, fast schlagartig. Für Antje ist das eine riesige Erleichterung. Später wird die betroffene Nervenwurzel noch einmal gezielt mit einem Medikament umspritzt und auch dadurch bessern sich die Beschwerden deutlich. Ja, an der Stelle freuen wir uns erstmal für Antje. Aber die Frage ist doch, hätte sie diese starken Schmerzen überhaupt wochenlang haben müssen? Ne? Hat hier jemand einen Fehler gemacht? War es die Operation oder das lange Nicht-Reagieren auf Antjes Beschwerden? Vielleicht auch eine Mischung aus beiden? Und ja, Peter, damit beginnt dein Job.
Ja, in dem Fall hat mein Job damit begonnen zu klären, was war das für ein Hund?
Das ist jetzt kein Spaß?
Nein, das ist kein Spaß, weil wäre das Ganze in Deutschland passiert, ich weiß jetzt nicht, wie das spanische Recht ist, aber wäre das Ganze in Deutschland passiert und ein Hund hätte dafür gesorgt, dass jemand irgendwo runterfällt und sich dann einen Lendenwirbel bricht, dann greift die sogenannte Tierhalterhaftung ein. Und die Tierhalterhaftung ist in Deutschland als sogenannte Gefährdungshaftung konstruiert. Gefährdungshaftung heißt übersetzt, man haftet verschuldensunabhängig. Also wenn einem auch kein Vorwurf zu machen ist, haftet man trotzdem, wenn sein Tier einem anderen ins Bein beißt. Ja. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn das provoziert worden ist und so weiter und so fort. Dann kann sein, dass die Tierhaftung dann nicht zum Eintritt kommt, aber im Regelfall ist das verschuldensunabhängig. Also kann es sein, dass man dafür haften muss, dass sich jemand den Wirbel gebrochen hat. Jetzt ist die Frage, wenn derjenige dann anschließend fehlerhaft ärztlich behandelt wird, haftet man denn dafür auch noch? Das ist ähnlich wie bei Verkehrsunfällen. Das haben wir ja schon mal gelernt in einer unserer vorherigen Folgen. Wenn der Fehler der Ärzte nicht wirklich sehr, sehr grob ist, dann haftet der Unfallverursacher auch mit für die ärztliche Fehlbehandlung. Also es ist ihm dann auch noch zuzurechnen. Und das gilt auch bei der Tierhalterhaftung. Also kann es sein, dass der Tierhalter auch für die fehlerhafte Behandlung der erlittenen Verletzung mit haftet. Und das ist schon sehr wichtig und interessant. Meistens gibt es ja auch eine Versicherung, für eine Tierhaftpflichtversicherung ähnlich. Beim Auto ist es eine Pflichtversicherung, bei Tieren ist es keine Pflichtversicherung, aber eine sehr sinnvolle und auf jeden Fall abzuschließende Versicherung. Also gerade wenn man weiß, das ist verschuldensunabhängig, sollte man auf jeden Fall für seinen Hund, für seine Katze, für seine Schildkröte vielleicht nicht eine Haftpflichtversicherung abschließen. Ja, auch das, ja.
Oder drüber stolpern.
Ist auch vielleicht denkbar. Ne? Also darum ist das die erste Frage, kann man da irgendjemanden auch da schon in Anspruch nehmen?
Also ich habe in den ganzen Unterlagen keinen Halter dieses Hundes oder eine Halterin gefunden. Das war offensichtlich ein wilder Hund, der da aufgetaucht ist. Oder habt ihr da wen gefunden?
Nein, wir haben niemanden gefunden und darum geht man dem auch nicht entsprechend nach. Aber wenn man dann Namen hat und entsprechende Daten, dann kann man auch in diese Richtung überlegen. Aber bei uns war es so, dass wir uns nur auf die ärztliche Behandlung konzentriert haben. Und da gab es einen Bescheid der Gutachterkommission. Und diese Gutachterkommission bzw. der Gutachter hat festgestellt, dass die Fraktur des zweiten Lendenwirbelkörpers bei Antje unzutreffenderweise als instabil beschrieben worden ist. Und es war nämlich eine stabile Fraktur, wurde aber dann später ja als instabil beschrieben. Und darum gab es nicht die Notwendigkeit einer operativen Behandlung. Mhm. Das hat er gesagt. Und bei dem Eingriff, der dann durchgeführt worden ist, obwohl er nicht durchgeführt werden musste, kam es zu einer Fehllage dieser Pedikelschraube. Wir haben darüber gesprochen, mit entsprechenden neurologischen Störungen im rechten Bein. Und das wurde entweder, so der Gutachter, verkannt oder bewusst verschwiegen. Also diese Fehllage, die stand fest und die wurde aber Antje nicht mitgeteilt, sondern das wurde erst später dann durch Nachbehandler ja aufgeklärt. Und das hat auch der Gutachter so gesehen. Es gab tatsächlich diese Fehllage. Damals war es eigentlich im Regelfall so, wenn ich sage damals, das ist jetzt schon, glaube ich, über 10 Jahre her oder sogar 15 Jahre, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wann sich's zugetragen hat, aber damals war es so, dass wenn ein positiver Bescheid einer Gutachterkommission vorgelegen hat, im Regelfall der Versicherer auch in die Regulierung eingetreten ist. Habe ich an dieser Stelle schon öfters gesagt, dass sich das leider sehr gewandelt hat, auch weil aus Mandanten- oder Patientensicht positiven Feststellungen eine Regulierung oftmals unterbleibt. Das ist schade, weil oftmals dieser Weg ja vorgeschlagen wird seitens des Versicherers. Wende dich doch bitte an die Ärztekammer, lass da ein Gutachten erstellen und dann schauen wir weiter. Das impliziert ja eigentlich, wenn es positiv aus Patientensicht ist, wir regulieren dann auch, aber so war es zumindest früher, so ist es aber heute im Regelfall leider nicht mehr. Darum helfen diese Gutachten oftmals gar nicht weiter. Und hier war es tatsächlich auch noch so, dass der Gutachter die Regulierung direkt abgelehnt hat, aber so in so einem Abschlusssatz, ja, aber wir wollen das Ganze trotzdem zum Abschluss bringen, nicht, dass ihr noch klagt und wir bieten euch 5.000 Euro an. Mhm. Aus prozessökonomischen oder nur aus ökonomischen Gründen oder was dann oftmals so die Begründung ist. Und das war natürlich viel zu wenig. Das haben wir der Gegenseite auch mitgeteilt und die hat dann das Angebot großzügigerweise auf 8.000 Euro erhöht. Und das großzügig ist so ein bisschen ironisch gemeint, weil das ist immer noch zu wenig. Aber man muss immer berücksichtigen, in dem Fall war es so, Antje hatte keine Rechtsschutzversicherung, hatte keinen Anspruch auf Prozesskostenhilfe. Ein Prozessfinanzierer tritt bei diesen überschaubaren Schadenssummen im Regelfall auch nicht ein. Also sie war Selbstzahler und da muss man immer ganz sorgsam überlegen, geht man in ein Klageverfahren oder geht man in das Verfahren nicht.
Mit dieser Summe wart aber weder ihr noch auch Antje zufrieden.
Ja, also wir haben dann letztendlich doch in Abstimmung mit Antje Klage eingereicht. Sie wollte das nicht auf sich sitzen lassen und ist das entsprechende Kostenrisiko nach ausführlicher Belehrung durch uns dann eingegangen und wir haben geklagt und im Rahmen des Klageverfahrens wurde nochmals ein Gutachten eingeholt und um das verkürzt wiederzugeben, der Gerichtsgutachter hat sich dem Gutachter der Gutachterkommission vollumfänglich ohne jedwede Ausnahme angeschlossen und auch die Fehler genauso entsprechend benannt. Die Gegenseite hat zwar noch ein Ergänzungsgutachten beantragt, weil sie mit dem Ergebnis nicht einverstanden war. Das wurde dann auch seitens des Gerichtsgutachters erstellt. Er ist aber bei seiner Einschätzung geblieben und hat da keinen Rückzieher gemacht. Und da blieb dem Gericht natürlich nichts anderes übrig, als ein positives Urteil aus Sicht von Antje zu erlassen und hat alle Ansprüche zugesprochen.
Es war aber jetzt auch noch ein ganz wichtiger Punkt in dem Gutachten. Da wurde ja auch noch was zur Aufklärung gesagt.
Ja, völlig richtig. Wir haben ja auch die sogenannte Aufklärungsrüge erhoben. Und da hat das Gericht tatsächlich auch was zu gesagt, und zwar, dass die Aufklärung von Antje mangels hinreichender Erörterung der Alternative zur operativen Versorgung, dass die entsprechend unzureichend gewesen ist. Das war ja nicht instabil, sondern stabil, und dann hätte man entsprechend auch mehr aufklären müssen über entsprechende Behandlungsalternativen, wie beispielsweise die Fortsetzung der konservativen Behandlung. Und es waren ja auch unterschiedliche Risiken der operativen und der konservativen Behandlung.
Ja, weil wir erinnern uns ja nur daran. Ja, aber wir erinnern uns ja einfach nur daran, dass Antje zu dem Zeitpunkt gesagt hat, ja, kann ich nachvollziehen, ich bin gut aufgeklärt worden. Aber sie ist halt, ja, wie du gerade schon sagst, halt nicht über Alternativen aufgeklärt worden. Das weiß man ja als Patient oft nicht.
Nein, das kann man nicht wissen, aber das hat sich jetzt so im Laufe des Verfahrens entsprechend herausgestellt. Und das war auch noch ein Punkt, auf den das Gericht hingewiesen hat, war jetzt letztendlich nicht unbedingt kriegsentscheidend, weil auch ohne die Aufklärungsrüge der Fall gewonnen worden wäre. Aber hat vielleicht dazu geführt, dass die Gegenseite gesagt hat, wir legen keine Berufung ein, wir erkennen das Ganze an, wir lassen es rechtskräftig werden. Und so war es dann auch. Wir haben uns dann im Nachgang noch verständigt über die Bewertung des sogenannten Feststellers. Wurde ja im Urteil festgestellt, dass auch alle künftigen materiellen Schäden und die nicht vorhersehbaren immateriellen Schäden zu setzen sind. Da haben wir lange verhandelt. Wir wollten noch 76.000 Euro haben.
Oh wow, das war ein großer Sprung.
Ja, die Gegenseite wollte 24.000 zahlen. Warum wollten wir so viel haben? Weil Antje war ja freischaffende Künstlerin, Fotografin, und da sind ihr einige Aufträge entgangen, und das war so quasi der Verdienstausfall, würde man jetzt beim Angestellten sagen. Aber da gibt es natürlich immer Streit, wenn jemand selbstständig ist, wie ist das Ganze zu bewerten, dass man nicht arbeiten konnte. Das ist viel schwieriger als bei Angestellten, wo man ein festes Gehalt hat. Da kann man sagen, so war 3 Monate nicht arbeitsfähig, hat jenes und dieses noch bekommen und die Differenz ist der Schaden. Das ist bei Selbstständigen, bei freischaffenden Künstlern insbesondere sehr, sehr schwierig. Darum gibt es da immer naturgemäß unterschiedliche Auffassungen zwischen dem Patienten, dem Mandanten und der Versicherungsseite. Ja, letztendlich haben wir uns ein Stück weit salomonisch in der Mitte getroffen bei 45.000 Euro. Mhm. Und das war ja doch ein ganz ordentlicher Betrag, um dann das auszugleichen, was Antje an Schäden im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit erlitten hat. War ich eigentlich sehr mit zufrieden, sie auch. Und damit konnte das Ganze dann auch einen Abschluss finden.
Ja, zumal es Antje ja mittlerweile gesundheitlich auch wieder gut geht. Das ist ja genau. Allerwichtigste.
Also im Wesentlichen macht dieser Betrag der materielle Schadensersatz aus. Also das Schmerzensgeld ist da nur am Rande berücksichtigt worden. Im Wesentlichen geht es um den entgangenen Gewinn, den sie zu verzeichnen hatte.
Vorsicht vor wilden Hunden auf Mallorca. Es können schlimme Dinge passieren und die landen dann in einem Rechtsstreit. Danke dir, Peter, für den heutigen Fall. Wir machen den Aktendeckel zu und machen Donnerstag wieder einen auf. Hört uns gerne auch bei Campfire, immer mal wieder der Hinweis. Da könnt ihr nämlich immer direkt unsere Fälle auch besprechen und euch auch mit anderen Hörern connecten. Vielleicht findet ihr auch den Arzt eures Vertrauens. Alles ist möglich auf Campfire mit Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Peter, es war sehr schön. Ich freue mich auf nächste Woche mit dir.
Ich freue mich auch. Und ich will noch mal einen Hinweis loswerden zu Campfire. Das ist kostenlos und da ist keine Verpflichtung mit verbunden. Also keine Angst. Das ist kein Abo oder sonst was.
Wir haben uns schon was beide gedacht, dass wir da aktiv sind bei Campfire. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.